Mike, selbst wenn die einen Wischmopp und einen Eimer Dreckchen Wassers aufstellen würden, würden die Wahl gewinnen. Ist völlig bums egal, die CDU gewinnt.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Mike.
Hallo.
Ich grüße dich. Hallo.
Oh.
Endlich mal wieder eine Podcast-Aufzeichnung mit frisch gewaschenen Haaren.
Sehr gut. Und du hast heute ein kurzärmliches Hemd an. Schön.
Ist bei euch so schlechtes Wetter?
Ja, ist relativ kalt. Aber das sieht so ein bisschen aus wie VEB Obertrikotagen Apolda. Ist das ein historisches Hemd? Nee.
Also ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, das ist aus einem Secondhand in Barcelona, aber ich glaube nicht, dass das aus einem VEB stammt.
Weil vielleicht ist es im spanischen Bürgerkrieg eingesickert oder so.
Ja, es bestimmt, war bestimmt mal eine Kittelschürze oder
ja,
so.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Ja, ja, nee, also in Halle scheint die Sonne wie immer, ne? Auf die braven hallischen Bürger und Bürgerinnen. Und ich komme gerade aus dem Gym, ne, um die ganze Belastung des Festivals, die vor allen Dingen mentaler Natur ist, mal in körperliche Energie umzuwandeln. Und deswegen habe ich mich ganz kurz frisch gemacht für dich. Und,
ach so.
Jetzt bin ich hier. Ja,
kann man die Leber entgiften im Gym?
Ja, alles rausschwitzen, oder?
Ach so.
Klar.
Hm, ja.
Ja, selbstverständlich. Ja,
auf jeden Fall.
Hast du denn auch gut nach Hause gefunden nach dem Sternklang?
Ja, also das klingt ja so, als ob ich irgendwie Anlass zur Sorge bei meinem Verlassen des Festival Grounds gegeben habe. Also hoffe ich nicht. Ich wär gern nochmal zurückgekommen zum Samstagabend, aber das habe ich dann zeitlich nicht mehr geschafft, leider. Wie waren Lacrimas Profundere?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es natürlich sehr gefeiert, weil ich die seit ich ein kleiner, trauriger Teenager war, höre.
Ja.
Und noch nie sehen konnte. Ich konnte die noch nie live sehen und deswegen habe ich die mehr oder weniger für mich gebucht auf die Burg. Und es war sehr interessant zu sehen, dass es halt wirklich einfach eine Band ist, die sehr wenige Leute zu kennen scheint. Zumindest in der Zielgruppe vom Festival. Hm.
Ja, es kann gut sein.
Also auch wenn sich der Sänger extrem, also ich kann gar nicht überbetont, wie extrem der sich Mühe gegeben hat. Der ist die fucking Bühne hochgeklettert. Der ist durch den ganzen Zuschauerraum gerannt. Der ist unfassbar, was der für eine Energie hat. Trotz dessen, irgendwie ist der Funke nicht richtig übergesprungen. Also bei der Band davor und danach war mehr Zuschauerinteraktion. Vielleicht war es die Wärme, die die Leute so ein bisschen träge gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube eher, dass Lacrimas einfach ziemlich unbekannt ist. Mhm. Und das weiß ich nicht. Finde ich sehr, sehr schade tatsächlich.
Naja,
aber ich habe mich gefreut.
Auftritte ändern das ja vielleicht. Also man darf da nicht immer von der In-Toto-Reaktion des Publikums ausgehen. Da waren bestimmt ein paar Leute, die Band für sich entdeckt haben an dem Tag.
Das glaube ich auch. Ja. Die hatten geilen Merch dabei. Mhm. Und ich habe danach auch einige mit dem Merch gesehen. Also einen Impact hat es auf jeden Fall gehabt.
Ja, das ist doch die Hauptsache. Also das ist ja auch für Bands auch sehr, sehr wichtig, mal aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Und ich meine, das bringt ja da auch nichts, jetzt hier das 500. Mal vor Crowbar auf den Summer Breeze zu spielen oder irgendwie sowas für so eine Band, wo die meisten Fans, die sowas schon gesehen haben, ne? Da muss man auch mal, ich habe zum Beispiel im Chemnitz beim Demokratiefest zwischen einer, glaube ich, Musikschul-Akkordeon-Gruppe und irgendeiner Hip-Hop-Band, die Rikers, gesehen am letzten Wochenende in Chemnitz. War auch richtig schön deplatziert, aber gerade dann ist ja sowas lustig.
Ach, du warst sowohl in Chemnitz als auch in Kranichfeld?
Ja.
Das ist lustig, weil ich bin da für die Moderation angefragt worden, aber ich konnte leider halt nicht
das
an dem Wochenende bei den Plätzen sein.
Ja gut, also du hast ja da ein bisschen mehr zu tun auf dem Sternklang als ich. Ich bin da ja noch interessierter Beobachter und mit Rob so Unterhalter. jeder. das ist ein krasses Fest, dieses Kosmonaut da in Chemnitz. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also waren wirklich im Innenstadtbereich da dieses Mal so an die 70.000 Leute unterwegs.
Ach, das hat noch mit dem Kosmonaut-Festival zu tun?
Kosmos-Festival, sorry, ich habe es gerade verwechselt. Das hat nichts mit dem Kraftclub Kosmonaut zu tun, sorry.
Weil Kosmonaut ist doch vor ein paar Jahren auch krachen gegangen. Ich glaube, noch vor Corona.
Kann sein, ja, ja, kann sein. Nee, aber Kosmos, Chemnitz, aber so von der, ne, Chemnitz, Kosmos, Kosmonaut, hatte ich jetzt so gerade verwechselt. Und war aber wirklich eine coole Sache und hat mich so ein bisschen irgendwie ermutigt. Also man, selbst als Ostdeutscher erwartet man nicht, dass so viele coole, normale Leute in Chemnitz bei einem Demokratiefest auflaufen. Ne? Also das war wirklich cool.
Ja, Melanie Stein hatte mich eingeladen, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ja, irgendwie diese Woche, wo Sternklang war dieses Jahr, war extrem viel los. Also ganz, ganz viele Anfragen gehabt für exakt diese Woche und konnte ich natürlich alles nicht wahrnehmen. Aber ja, also das hätte ich mir auf jeden Fall ansonsten auch gegeben, um mich auch mal positiv zu
stärken. Kann man mal machen. Also ich habe, die Partei hat eine ganz große Plakataktion, glaube ich, gestartet zu dem Festival. Jedenfalls war da überall fast nur die Partei plakatiert, noch kurz vor der Europawahl. Ich glaube, der Hauptslogan war, die Partei für Chemnitz reicht. War eigentlich ganz lustig.
Also geil fand ich so Plakate wie in Leipzig überall oh nee, so als Reaktion auf die Sachen, die so drüber oder drunter hingen. Oder so das klassische schlimm, Ausrufezeichen.
Schlimm. Ja, ja, oder also dieses ganz klassische Die Partei-Plakat, wählt die Partei, sie ist sehr gut.
Gibt's die noch, ja?
Finde ich auch nach wie vor. Richtigen Treffer. Ja, auf jeden Fall. Naja, hast du dir die Wahl reingezogen? Warst du überhaupt wählen?
Ich habe Briefwahl gemacht tatsächlich.
Ja, okay, gut. Wollte gerade sagen.
Genau.
Oder genau. Hast du einen Herald entsendet?
jetzt mal eine blöde Frage. Ich habe das jetzt nicht überprüft, weil es mir gestern gesagt wurde. Ist das wirklich so, ich hätte es wirklich überprüfen sollen, das fällt mir gerade erst ein, dass man theoretisch jederzeit seine Stimme in einem deutschen Rathaus abgeben können muss?
Oh, also so fit bin ich im Wahlrecht nicht. Also ich glaube, das hängt erstmal davon ab, nach welchem Wahlgesetz das geht und welche Wahl es sich handelt.
Weil das hat mir gestern jemand bei einem Bier erzählt, mit felsenfester Überzeugung, und ich konnte leider nicht nebenbei googeln, sonst hätte ich das mir schon... Also ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum und wir können ja danach nochmal googeln und ihr googelt alle zu Hause und beschäftigt euch ein bisschen mit dem deutschen Wahlrecht.
Ist ja auch nicht schlecht. Ich nehme an, ja, ist nur eine Vermutung, aber ich das jetzt rein von der rechtlichen Einkleidung könnte ich mir vorstellen, dass er da was falsch verstanden hat und dass man die Möglichkeit haben muss, Briefwahlunterlagen jederzeit dort abgeben zu können. Ne? Das denke ich. Weiß ich nicht.
Ja, aber also vielleicht, dass es tatsächlich, also dass der dann gemeint hat, dass man diese Briefwahlunterlage, sobald du die sozusagen hast, dann abgeben kannst, ohne die verschicken zu müssen. Finde ich nämlich generell auch ein bisschen schwierig, wobei bei der Briefwahl zählt ja sozusagen der Postausgangsstempel, glaube ich. Also das heißt, wenn du das an einem Freitag wenn du es noch am Freitag einwirfst, müsste das immer noch Gültigkeit behalten.
Weiß ich auch nicht.
Auch wenn es erst am Montag gelesen wird. Also ja, also wie gesagt, alles in time gemacht und dann die Wahl so ein bisschen verpennt oder die Wahlergebnisse so ein bisschen verpennt, weil ich da ja gerade vom Festival zurückgekommen bin und dann sozusagen mit dem aufgeregten Internet-Reaktionsmob dann aufgewacht, so ein bisschen durch Instagram gescrollt und ja, hab mir gedacht, ach Leute, was ist dein Feeling? So, hat dich irgendwas überrascht? Also was mich, das Einzige, um es mal zu sagen, das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, war erstens, dass Volt so stark abgeschnitten hat.
Das war, glaube ich, die Überraschung, ja.
Das fand ich krass, weil die waren, glaube ich, davor bei 0,9% gewesen beim letzten Mal. Da war nur der Damian Boselager im EU-Parlament. Jetzt haben sie, glaube ich, 3 Sitze. Und ich fand BSW trotz dessen schwächer als befürchtet oder erwartet oder whatever.
Na, ich hätte lieber, glaube ich, 5% mehr bei der BSW gehabt und dafür die weniger bei der AfD. Muss ich ehrlich sagen, aber...
Ja, also wenn man jetzt diese Entscheidung treffen muss, ob das oder das, dann ja.
Ja, das meine ich ja damit. Ja.
Und dass so viele junge Menschen AfD gewählt haben, ist halt schon wieder so.
Das hat man Ach, Leute, so in, wie soll man sagen, in Umfragen und Analysen ja schon immer so mitbekommen, ne? Aber ja, dass es wirklich so ist, ist krass. Ne? Ist wirklich krass. Also Volt fand ich auch überraschend, aber ich glaube, die haben diesmal auch eine bisschen andere Taktik angewandt. Ne? Also weil hier so wie bei uns im ländlichen Raum oder so, habe ich die Partei werbemäßig überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Ich glaube, die haben sich da sehr auf ihr Blasenpublikum konzentriert und haben da sehr zielgerichtet Werbung irgendwo platziert, um da noch effektiver zu sein. Also ich kann mich erinnern, bei der letzten Kampagne von Volt war das ja schon relativ flächendeckend, so mit der Gießkanne überall irgendwie. Und jetzt hat man...
Also Halle ist komplett dicht gewesen.
Ja, ja, also ich habe... So war also eher so im urbanen Raum, ne? Haben die da schon ordentlich Gas gegeben. Und ja, also, das ist jetzt auch keine politische Kraft, die... Also finde ich jetzt nicht verabscheuenswert oder so, was die irgendwie sich auf ihre Fahnen schreiben irgendwie, aber es ist halt auch so ein bisschen so eierlegende Wollmilchsau mäßig, ne, von allem so ein bisschen.
Naja, vor allen Dingen ist es halt pro Europa, ne, im Gegensatz zu den ganzen Anti-Europa-Kleinparteien, die es da so draußen gibt. Also es gibt ja, ich glaube, mehr Anti-Europa-Kleinparteien, die wählbar waren jetzt für die EU-Wahl als Pro-Europa-Kleinparteien.
Ah, okay.
Und ich habe mir das mal so ein, zwei Videos von meinen Funk-Kollegen angeguckt, wo die das so mal im Schnelldurchlauf durchgegangen sind. Und ich finde das einfach, als Mensch, dem Europa am Herzen liegt, finde ich es einfach, resigniere ich einfach, ob dieser Abkehr von diesem gesamteuropäischen Gedanken, das ist halt irgendwie tragisch.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Also ein Gedanke, der mich auch immer noch so gestriffen hat, ist, wenn man so diese Bereiche gesehen hat, ne, also mit den Wahlergebnissen, die DDR in hellblau und Restdeutschland in schwarz, so, das ist immer so fast so gut und böse gegenübergestellt wurde. Also ich kann an der Karte nur erkennen, dass die Leute in Westdeutschland genauso blöd sind wie die in Westdeutschland. Also ich kann da bei einem flächendeckenden CDU-Wahlerfolg, das kann ich auch irgendwie nicht als positiv erkennen. Ne?
Und vor allen Dingen, wenn du dann mal in die Details reinguckst und anschaust, wie viele Leute trotz dessen da AfD gewählt haben.
Ja,
das ist uns ja nicht so, dass es da überhaupt keine AfD-Wähler gibt, sondern es, also in Summe sind es ja trotzdem mehr als... Also wie war das in Nordrhein-Westfalen irgendwie mehr als in Brandenburg, also jetzt auf Masse gerechnet so, ne? Also ja, aber was ist deine Lehre daraus?
Aus den Europawahlen?
Ja.
Also du meinst für mich jetzt wirklich als Bürger oder als jemand, der da dran irgendwas schrauben wollte an den Ergebnissen? Also ich denke immer noch diese riesengroße Ignoranz Europa politischen Themen gegenüber, dem müsste man begegnen. Den Leuten ist so wenig bewusst, wie viel von ihrem Leben in Brüssel und Straßburg und Luxemburg entschieden wird, dass sie eigentlich ein viel größeres Interesse an Europawahlen haben müssten. Ne? Also wenn die Nichtwählerpartei ist ja immer noch die erfolgreichste sozusagen bei
Europawahlen. Das ist richtig, aber es ist trotzdem die... Die Wahl mit der höchsten Wahlbeteiligung, also die EU-Wahl mit der höchsten Wahlbeteiligung.
Ja, ja, aber es ist immer noch nicht vergleichbar mit Bundestagswahlen, oder?
Na, was war es? 65%?
Okay.
Das ging schon steil bergauf in den letzten Jahren. Also in anderen Ländern in der EU ist das übrigens anders. Also das ist nicht unbedingt vergleichbar. Mhm. In Deutschland ist die Wahlbeteiligung sehr hoch gewesen.
Gut, ich gebe dir insofern recht, als dass es ja nicht an den Bundestags- oder Landtagswahlterminen oder so mit dranhing, die Europawahl. Ne? Das zieht die Wahlbeteiligung.
Aber kommunal, oder?
Bei Kommunalwahlen war es, also Stichwahl. Termin für Kommunalwahlen war es. Aber normalerweise zieht das ja auch manchmal dann immer noch ein bisschen mit in die Höhe, wenn du da jetzt außer der Reihe noch eine Bundestagswahl hattest oder eine Land- oder flächendeckende Landtagswahltermine oder so. Aber war ja auch mal angedacht, zum Beispiel Sachsen-Thüringen den Wahltermin auf den Europawahltermin mitzulegen. Da wäre die Wahlbeteiligung wahrscheinlich auch noch höher gewesen. Ne?
Um mal was Positives diesbezüglich zu sagen, die AfD hat ja keine Stichwahl gewonnen. Bei den ganzen Kommunalwahlfragen. Ne? Da gab es ja einige Stichwahl-Situationen.
Ja, negativ formuliert kann man dann wieder sagen, die Volksfront hat gewonnen gegen die AfD. Mhm. Das ist ja dann so eine Art Einheitslistenwahl gegen die AfD, ne? Wenn man es jetzt aus deren Perspektive da betrachten will. Aber wie gesagt, ich fand das mit Volt, fand ich wirklich interessant. Ansonsten fand ich bei den Wahlen nicht besonders viel überraschend. Und das ist mir immer noch ein Rätsel, wie über 30% der Menschen da nicht wählen gehen können. Ne? Die müssten jetzt eigentlich wieder ein paar Jahre ihre Klappe halten. Wenn sie es schon nicht schaffen, zur Wahlurne zu schreiten, dann brauchen sie auch nicht rummeckern.
4 Millionen Nichtwähler sind auch ehemalige Ampelwähler.
Mhm.
Oder umgedreht, 4 Millionen ehemalige Ampelwähler sind zu Nichtwählern geworden.
Du meinst, also man muss dir noch dankbar sein, dass sie wenigstens so viel Anstand haben und nicht zu Protestwählern geworden sind. Also kann man ja auch vertreten, die Meinung, ne? Also das ist ja.
Naja, also das zeigt doch, glaube ich, ganz deutlich, welches Problem, also in welchem Problem wir jetzt so verhaftet sind, ne? Dass du. Und das hatte ich ja, glaube ich, vor ein oder zwei Podcasts schon mal so gesagt, wie ich das wahrnehme, auch so als Influencer, der sich mit politischen Themen auseinandersetzt. Das Interesse an Politik ist in vielen Bereichen der Gesellschaft, die sich sehr über die Abwahl der CDU beispielsweise gefreut haben, ist extrem zurückgegangen, weil die Resignation sich breit gemacht hat, dass sich halt doch nichts zum Besseren wandelt.
Ja.
Mit einer Wahlentscheidung, die eine Veränderung bringt. Ne? Auch, und dass das natürlich wiederum das weitere Anwachsen anderer Kräfte befeuert.
So. Ja, das ist natürlich so. Also dieses, wie soll man sagen, Wahlsieger, die mit so einer Change-Stimmung da irgendwas reißen, ne? Also wie damals Gerhard Schröder gegen Helmut Kohl oder Barack Obama gegen die Altvorderen der Republikaner. Dazu gehört natürlich, dass du vorher dann erstmal so ein Zeitalter der Stagnation haben musst, ne? Und der Verhärtung irgendwie. Und ich glaube, das ist ein ganz große Quelle der Frustration, die zum Beispiel Ampelwähler dazu Nichtwählern macht, erkennen zu müssen, dass die Grünen da überhaupt nichts reißen in dem Kontext. Ne? Also dass SPD und FDP zusammen für Stagnation und wirtschaftsgepemperte und finanzwirtschaftsgepemperte Politik sorgen oder so, okay, das kann man noch halbwegs so erahnen. Irgendwie ist ja auch nichts Neues in der Geschichte der Bundesrepublik, aber dass die Grünen so eine wichtige Rolle spielen und auch von der Legitimation her, vom Wahlergebnis her eine wichtige Rolle spielen in der Regierung und sich dann trotzdem gar nichts tut in die Richtung von einem Wandel, was man sich da vielleicht erhofft hat, da kann ich eine Resignation beim Wähler schon ein Stück weit verstehen. Ne?
Ja, also beziehungsweise das Gegenteil von einer Politik, die man sich erhofft hat. Und
ja, teilweise genau gegen. Ja, hast du recht, ja, diametral. Ja,
genau, und beispielsweise so die letzte Generation, ne, die war ja auch zur Wahl gestanden, die haben irgendwie 100.000 Stimmen nur gekriegt. So. Und da ist halt schon mal interessant, wie anders das politische Interesse einfach auch ist. Ja? Also welche Themen so allgemein einer Bedeutsamkeit zugerechnet, also welche dazu Bedeutsamkeit zugerechnet bekommen. Und dass es eben scheinbar die Klimapolitik nicht ist. Oder sag ich mal, Klimapolitik à la letzte Generation. So, ne? Und ja, also so in kleinen Punkten interessant zu analysieren, das große Ganze aber in keinster Weise überraschend, finde ich. Und deswegen, also ich fand das so prätentiös, diese Unrechtswählen-Aktion, die da kurz vorher noch passiert ist, wo dann halt alle möglichen Leute dann noch irgendwie quasi Werbung gegen die AfD gemacht haben, aber es nicht konkret gesagt haben, indem sie Unrechtswählen gesagt haben. Also es war halt dumm. Es war halt einfach schlicht und ergreifend dumm und offenbar auch völlig nutzlos. Und das ist halt so dieser Aktionismus, wo man sich denkt, oh, ich hau jetzt mal eine Story rein, da schreibe ich Hashtag Unrechtswählen drunter. Jetzt habe ich die Demokratie gerettet. Es kotzt mich einfach nur noch an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das
ja, na, aber es ist ja auch, es zeugt ja auch von einer völligen von einem völligen Unverständnis, wie so eine mediale Kommunikation vor allem in sozialen Medien heutzutage erfolgt. Also ja. Wer von den Wählern, dessen Wahlentscheidung du umstimmen wolltest, kommt denn mit so einer Message durch den Algorithmus in Berührung? Ne? Niemand, das verfängt, das ist ja wirklich nur Generve in der eigenen Blase und Selbstprofilierung und Gewissensberuhigung. Die Leute, die man damit erreicht, also wenn du nicht schmutzig werden willst, dann brauchst du auch nicht in den Schlamm gehen. Ne? Also so funktioniert das ja heutzutage nicht. Das ist ja nicht, dass wir zwei Fernsehsender haben und da wird man mal ausgestrahlt, dass es sich jeder angucken muss in der Halbzeitpause von Fußballspiel XY. Ne? Sondern das ist ja heutzutage für jeden ein buntes Potpourri, ein Körbchen an medialen kleinen Bläschen und Auswahlstückchen, die jeder bekommt und die jeden möglichst unverfänglich abholen und verweilen lassen. Ne? Ja. Und da tauchen dann solche Störbotschaften vom Algorithmus ausgesucht überhaupt nicht auf. Ne? Also Mike, zu glauben, dass jemand sowas erreicht, den es erreichen sollte, das ist dermaßen naiv, dass man den meisten Leuten da wirklich unterstellen muss, wieder besserem Wissen irgendeinen Scheiß zu machen, nur um darzustellen, hier, ich mach was.
Virtue Signaling. Es ist halt Virtue Signaling. Und also es geht ja noch tiefer. Weißt du, ich bin ja wirklich nach wie vor von der Mission überzeugt und ich bleibe dabei, dass ich mit dem Content, wie ich ihn mache und was ich mache, eben Menschen erreichen will, die sich ansonsten politisch nicht mehr erreichen lassen würden, weil sie gar keinen Bock mehr haben auf irgendwelche Messages. So. Dass ich mich da auch gerne von links wie auch rechts beleidigen lasse, das ist mir Bums. Und es zeigt halt mal wieder, wie gut das auch funktioniert oder wie effizient diese Taktik ist. Im negativen Sinne jetzt mal gesprochen, weil mir jetzt tatsächlich Leute vorgeworfen haben, ich bin schuld am Ergebnis der AfD. Also literally. Ich bin schuld am Ergebnis der AfD, weil
warum?
Ich mit meinem sogenannten Fans-Sitting, ja, mal wieder so ein Bullshit-Wort, das in irgendeinem...
Was heißt
in
das? Fans-Sitting?
Ja, also auf einem Zaun sitzen, sozusagen. Ach, Fans-Sitting, mal wieder im politischen Plenum ausgearbeitete...
Kampfbegrifflichkeit.
Kampfbegrifflichkeit. Nochmal, ich bin mit meinem Fansitting schuld, dass es in Deutschland so aussieht, wie es aussieht. Ja.
Das also haben sie auch Leute wie noch, du oder du jetzt?
Nee, ich ganz konkret. Ich und Alicia Joe, die auch YouTube-Content macht. Wir beide wären ganz speziell schuld daran, dass es so schlimm ist.
Weil ihr den falschen Wählern Mut macht, so zu wählen? Oder was ist da der Vorwurf? Also, da schwingt ja.
Fansitting ist der Vorwurf, Mike. Fansitting.
Ja, was bedeutet denn Fansitting?
Na, wenn du das nicht weißt, dann hast du von Politik offenbar keine Ahnung.
Ist doch ach, dass klar. Du nicht auf irgendeiner Seite vom Zaun bist, sondern willst Everybody's Darling irgendwo in der Mitte sein und schaust zu beiden Seiten.
Na, genau, rüber. Ich bin ja ein Enlightened Centrist.
Was für ein Ding?
Genau, ich kann einfach nur noch drüber lachen. Wie war das in der Zeit, als du in besetzten Häusern rumgelaufen bist? Haben die auch so einen Schwachsinn gelabert den ganzen Tag oder?
Oft ja.
Okay.
Also da habe ich ganz oft Zeit damit verbracht. Also ich kann mich zum Beispiel an eine befreundete Band erinnern. Die hatten, glaube ich, einen Polizisten in der Band oder so. Also eine übelste Zecke der Typ. Also wirklich ein Segen, dass so jemand Polizist ist, ne? Da wurde erst mal eine halbe Stunde im Plenum diskutiert, ob man ihn im Plenum anhört. Also solche Mechanismen. Also das ist so in der, wie soll ich sagen, in der linken Wohlfühlblase so dieses Eigenzerfleischen und Probleme wälzen, um zur Selbstprofilierung, zur Eigenbeschäftigung und zur sich selbst, also diese Eigenbeschäftigung mit sich selber ist da, glaube ich, immer ein ganz, ganz großes Problem, ohne zu wissen, wo da der Feind steht und im eigenen Lager Schuldige zu finden. Da kommt mir der Mechanismus so, also wenn dir jetzt jemand irgendwie vorwirft, du bist schuld am AfD-Ergebnis oder so, da kommt mir der Mechanismus dahingehend irgendwie so ein bisschen bekannt vor, ne? Weil man muss ja erstmal jemanden finden, der überhaupt einen Zugang ermöglicht hat oder noch einen Kommunikationskanal in eine andere Blase geöffnet hat, um dem sowas vorwerfen zu können, ne? Würdest du jetzt nur für deine linksliberale Wohlfühlblase...
Was heißt denn meine linksliberale Wohlfühlblase? Das stimmt ja gar nicht. Wenn ich mir das Publikum auf dem Sternklang beispielsweise angucke, dann weiß ich, da sind alle politischen Lager vertreten. Und die schaffen es, ein ganzes Wochenende nebeneinander zu zelten und miteinander klarzukommen. Es ist Friede, Freude, Eierkuchen, Happy Faces und es funktioniert. Weil sich in einem Raum, in dem jeder weiß, dass jeder akzeptiert ist und dass die Spielregeln sind und dann auch die Person, die diesen Bums da gebaut hat, respektiert wird. Da funktioniert das. Und ich liebe das zu sehen und auch quasi mitzuerleben, wie manche Leute da einfach miteinander umgehen, die sich, glaube ich, in politischen Diskussionen oder auf der Straße Spinnefeind wären, dass das funktionieren kann. Und ich weiß, dass meine Zielgruppe da sehr divers ist und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr gut.
Ja, linksliberal, nicht für eine linksliberale Wohlfühlblase, ne? Weil was ich meine, also dass du nicht isoliert für irgendeine Blase produzierst, sondern eben noch den Leuten, denen scheinbar was vorwerfbar ist, also zu denen noch einen Kommunikationskanal offen hast, ne? Wir sind ja mittlerweile so weit, dass so eine Stimmung wie auf dem Sternklang-Festival dort stattfindet. Die Gesamtsituation ist ja so verfahren, dass so eine Stimmung heutzutage, so ein Setting ist ja heutzutage schon hochpolitisch. Ne? Wir leben ja in einer Zeit, wo populistische Parteien durch das Divide et Impera-Prinzip und durch die Vergiftung einer Allgemeinstimmung in der Gesellschaft versuchen, eine Stimmung zu erzeugen, die ihnen hilft. Ne? Die reden ja nicht über Remigration, über politische Bestrafung von politischen Gegnern oder irgendwas. Reden die ja nicht drüber, weil die reell die Möglichkeit haben, sowas gerade zu machen, sondern um gesellschaftliches Klima zu vergiften. Deshalb bist du dort, wo du für verschiedene gesellschaftliche Gruppen eine gemeinsame Wohlfühlstimmung schaffst oder wo das stattfindet, wo Leute einfach eine gute Zeit haben und gut gelaunt und mit Kraft wieder in die nächste Arbeits- und Diskussionswoche starten, ist das heutzutage schon eine hochpolitische Aktion eigentlich, die dem völligen Herrschaftsmechanismen, wie sie gerade angesetzt werden, entgegenwirkt, ne? Und das Gleiche nehme ich deshalb, das war eine der Grundentscheidungen, warum wir damals auch eine Fußballmannschaft gesponsert haben, weil zum Beispiel Fußballstadien auch solche Orte sind, in denen Leute zusammenkommen, die im normalen Leben eigentlich überhaupt nicht mehr zusammenkommen würden und einen gemeinsamen Grundkonsens haben, auf dessen Basis Verständigung, Diskurs und Vermittlung stattfinden kann, ne? Und das ist heutzutage hochpolitisch. So weit sind wir da schon wieder gekommen.
Aber haut man sich beim Fußball nicht auch mal aufs Maul?
Meistens nicht im Stadion. Ne? Das ist dann eher eine Sportart, die irgendwo in den Feldern und Wäldern oder auch mal auf den Supermarktplätzen Thürings stattfindet. Da kann man natürlich auch mal reingeraten. Aber jetzt so ganz grundsätzlich ist das schon so. Klar, also... Da wird sich auch mal aufs Maul gehauen. Klar, bei einem Festival geraten auch mal zwei Besoffene aneinander oder machen Sachen, die sie nicht machen sollten, sonst bräuchtest du ja auch keine Security. Aber das ist eben dann das Spiegelbildliche der Gesellschaft. Im Großen und Ganzen treffen dort trotzdem Leute aufeinander und entwickeln auch ein Verständnis füreinander, also das ist eine Möglichkeit, die sonst nur noch wenig stattfindet und auf keinen Fall in den sozialen Medien stattfindet.
Ja, ne? Ja.
Weil dort alles voneinander isoliert ist.
Wir brauchen diese dritten Orte, an denen Menschen sich noch begegnen können. Und
ja, auch reale Begegnungsorte auch. Ja. Ne? Also reale Begegnungsorte. Du musst ja heutzutage, eigentlich ist ja so ein realer Begegnungsort, in dem sich die vom Volk Legitimierten versammeln sollten und anstelle des Volkes so miteinander umgehen und verfahren sollten, ist ja ein Parlament. Ne? Aber wenn du siehst, dass sich da auch Blasen bilden von Ignoranz und Nichtteilnahme oder so, dass bestimmte Fraktionen bei Reden den Saal verlassen oder da gar nicht zuhören oder da gar nicht abstimmen oder sich da irgendwie verweigern, dann.
Oder Reden nur für TikTok schreiben.
Ja, ach ja, ist das so, okay.
Ist bei der AfD so,
ja. Nee, aber du, weißt du, da kann ich nichts Positives daran finden. Also, das, so ist es ja eigentlich nicht gemeint. Ne? Das ist dieses, das ist dann wieder im Sinne von Teile und Herrsche. Da wird ein vorgesehener Diskurs, der auf demokratischer Basis eigentlich so vorgesehen ist, dem wird sich da verweigert. Und ich schicke jemanden in ein Parlament, also in ein Kommunikations- und Entscheidungsfindungsinstrument, nur um dieses zu boykottieren. Ne? Mhm. Also ich kaufe für mein Getriebe kein Öl oder Ersatzteil oder so, sondern nur eine Schaufel Sand, um das da reinzukippen. So ist es natürlich nicht gedacht.
Meinst du, dass die Zeit der Corona-Pandemie gereicht hat, um diese Entfremdung voneinander in diesem Maße voranzutreiben? Oder ist das ein Prozess, der auch so gekommen wäre?
Ja, also da würde ich sagen, war, glaube ich, Corona ein klassischer Katalysator dafür. Mhm. Ne? Also vor allem auch für Leute, um zu merken, okay, ich komme ja eigentlich so ganz gut alleine klar. Ne? Muss jetzt nicht ja zweimal die Woche zum Fußball oder zum Yoga-Training oder irgendwie, das kann ich auch mit Russia Today auf YouTube gucken, überbrücken die Zeit oder irgendwas. Ich glaube, das war ein Katalysator, ja, aber die Grundentwicklung, die Grundkonstellation und vieles, was in der Corona-Zeit abgelaufen ist, ist ja auch so abgelaufen, weil die Grundstrukturen sich schon so gebildet haben.
Ja, ja. Ne? Ja.
Das muss man auch sagen.
Kommt das eine zum anderen. Ich habe tatsächlich zwei Punkte, die ich ganz gerne kurz zum Thema Festival erwähnen würde, nur mal so rein splashen. Zum einen wollte ich noch ganz kurz was loswerden. Nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle für deine Geduld aktuell. Das wollte ich am Anfang noch sagen, das habe ich komplett vergessen. Aktuell ist es ja so, dass ich Mike sehr viel abverlange, weil die Terminfindung mit mir aktuell sehr schwierig ist. Und wenn Mike unterwegs ist, kriegt er das immer hin, das trotzdem alles irgendwie einzurichten. Bei mir fällt das sehr, sehr schwer. Auch mental, wenn ich unterwegs bin, dann nebenbei noch so einen Podcast zu reißen. Also danke erstmal an Mike, dass das hier funktioniert. Danke an euch für eure Geduld, dass der Podcast gerade so ein bisschen nicht dann kommt, wenn ihr ihn erwarten würdet, so Donnerstag, sondern dass wir jetzt immer nur noch, also immer später aufnehmen und dadurch das nicht klappt. Also danke an dieser Stelle. Und ich möchte mich noch für alle, die auf dem Festival waren, ist es vielleicht relevant, für die anderen eher weniger. Ich möchte mich nochmal ganz kurz bedanken dafür, dass das funktionieren konnte, auch von städtischer Seite. Wir haben ja gerade von politischen Entwicklungen gesprochen und so ein Dreh- und Angelpunkt sind natürlich politische Entwicklungen in den kleinen Ortschaften, in den Kommunen. Mhm. Und wir haben in Kranichfeld den ganz großen Vorteil, dass wir einfach auch eine sehr patente Person als Bürgermeister haben, den Jörg Bauer von der SPD, der da richtig einen abreißt, wenn Sternenklang ist. Und ich sage, Jörg, wir brauchen mal kurz noch einen Parkplatz. Ja, kein Problem, habt eine Idee, lass mal hinfahren. Also einfach Dinge sofort möglich macht, wenn Kack am Dampfen ist. Er hat sich mit Händen und Füßen geweigert, mit auf die Bühne zu kommen, zur Danksagung. Deswegen möchte ich es hier auf dem Podcast-Sessel nochmal ausrichten. dass das natürlich ganz großer Faktor ist, dass eine Veranstaltung, dass Kultur vor Ort funktioniert, ne? Und dass das natürlich auch ein Grund ist, warum man Angst haben muss, dass Räume noch weiter unattraktiv werden, wenn solche Personen halt nicht mehr die Fahne hochhalten können oder quasi durch andere ersetzt werden, die dann weniger weltoffen sind beispielsweise. Hab das jetzt gerade gesehen, da war in meiner Heimat, also in der Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, in Querfurt, da gab es auch so eine personelle Situation. Der Andreas Nette, der war Bürgermeister und ist jetzt glücklicherweise wiedergewählt worden. AfD auch sehr stark in Querfurt und mit einem sehr prominenten, mit einer sehr prominenten Person, mit dem Till Schneider. Trotz dessen halt wieder Bürgermeister geworden. Also man kann auch in Orten, wo die AfD sehr stark ist, trotz dessen durch charismatische und Menschen, die anpacken, die Demokratie weiter hochhalten. So, das möchte ich nochmal sagen. Und das halte ich für sehr wichtig. Und genau, und ja, Jörg Bauer ist jetzt sogar im Kreistag und darf sich da mit den Leuten rumschlagen.
Mega, mega geiler Typ auf jeden Fall. Und vor allem, was man sich... Ich meine, er ist ja auch ein Typ, der mit, sag ich mal, mit sowas umgehen kann. Da hat er schon einige Schlachten in seinem Leben geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was man sich da auch heutzutage geben muss als Kommunalpolitiker, ne? Und gerade als Bürgermeister von einer Stadt oder so an Anfeindungen und irgendwie sowas. Und er könnte sich sicherlich auch als Gast auf dem Sternklang einen ruhigeren Abend machen, als da am Wochenende noch in seiner Tätigkeit als Bürgermeister irgendwie zu wirken und Sachen für alle möglich zu machen, selbst für die Leute, die ihn nicht leiden können. Da habe ich immer riesengroßen Respekt davor. Ne? Und es ist schon total lustig, dass du jetzt von ihm redest, weil da hätte ich vor 30 Jahren oder irgendwie als gerade der Mann die erste Show organisiert hat, auf der ich jemals gespielt habe, dass man da nochmal so irgendwann später nochmal zusammenfindet, das ist schon eine krasse Konstellation, finde ich. Kann ich mich dir nur anschließen. Ganz, ganz wichtig, solche Leute.
Wieso, weil er mich damals auch als Fansitter bezeichnet hätte?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, das ist halt sehr, sehr viel immer persönliches Engagement, ne? Und auch ohne einen gewissen Reward dafür, ne, sondern wirklich nur im Dienste der Sache das zu machen und eben nicht ins Private zu flüchten und sein eigenes Zeug zu machen. Also so eine Einsatzbereitschaft wird halt leider immer weniger, ne? Das muss man ehrlich sagen.
Ja, deswegen war mir das jetzt nochmal wichtig, das zu sagen, weil auch die Persönlichkeit, die da vorher das Bürgermeisteramt inne hatte, der irgendwie, glaube ich, CDUler war, ist Katastrophe und genauso wie du dir einen CDUler vorstellst. Und wie furchtbar inkompetent oder desinteressiert die Person im Vorfeld war, zeigte sich dann erst durch eben den Herrn Bauer jetzt, was da doch möglich ist, sage ich mal. Ne? Also, naja.
Ja.
Gut, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Übrigens, Mike, wollte ich auch noch eine Sache sagen. Das ist tatsächlich heute mein letzter Akt, bevor ich tatsächlich mal in Urlaub fahre.
Oh, du hast mir erzählt, wo du hinfährst. Ich hab's nur vergessen.
Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich werde mal tatsächlich, also Urlaub ist so zu viel gesagt, ich werde einfach mal für 4 Tage in den Spreewald fahren.
Oh, nee, dann hast du mir das doch nicht.
Nee, habe ich nicht erzählt.
Spreewald?
Ich war noch nie im Spreewald.
Was heißt so richtig im Spreewald? Also ich sag mal, im Spreewald sein ist für mich auf einem Boot da durch die Gegend paddeln.
Ja. Ne?
Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
So, weil habe ich einfach mal Bock
schon
drauf.
In der Gegend, aber so richtig, das ist cool.
Ich hatte das Ewigkeiten irgendwie so auf dem Schirm, dass das ganz cool sein muss eigentlich. Aber irgendwie, man vergisst das ja, weil es auch eine Ecke ist, da fährst du doch nicht hin. So, warum? Also da kommst du nicht vorbei. Cottbus, wer ist in Cottbus? Warum fährt man Richtung Cottbus irgendwie? Oder A13 von Berlin aus. Warum? Ja. Und da dachte ich mir, ey Mensch, die Ecke, so Saarland und die Ecke, die muss ich noch. Und Saarland ist für 4 Tage jetzt einfach zu weit weg. Ich habe keinen Bock, 2 Tage Auto zu fahren. Deswegen mal kurz Spreewald. Bisschen paddeln.
Machst du auch Kulturinsel Einsiedel? Ist das nicht auch in der Nähe da hinten irgendwo?
Ehrlicherweise habe ich mich noch nicht so groß damit beschäftigt. Also ich weiß, da sind so ein paar Sachen, die ich noch sehen muss. beispielsweise hier den Fürst-Pückler-Park, der ist ja, also der ist nicht im Spreewald, aber der ist da in der Nähe. Ich war noch nie,
also von uns aus gesehen in der Himmelsrichtung ist das, ne?
Genau. Ja. Ich war noch nie in Cottbus. Meine Runde, ich keine Ahnung, ob es was in Cottbus gibt, mal eine Runde durch Cottbus drehen. Einfach mal so.
Auch die, schön, klar.
Die leeren Spots auf der Karte quasi.
Haben eine coole Uni-Bibliothek, haben die. Architektonisch ganz reizvoll. Also modern architektonisch ganz reizvoll. Da hinten gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Also und vor allem auch, was sich da landschaftlich getan hat. Ne? Also was da aus irgendwelchen Tagebauen, was da renaturiert da wurde.
Grenzt ja gleich an die Lausitz, ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja. Also das ist gerade, wenn du in Cottbus da hinten die Ecke bist. Nö, schöne Gegend und auch coole, geradlinige Leute dort, muss ich ehrlich. Also wir haben früher in Cottbus auch einen Haufen coole Shows gespielt und so. Hat immer Spaß gemacht, also da, wenn nicht gerade mal irgendwelche rechten Fußball-Hooligans eingeritten sind oder so.
Damit verbunden, die nächste Podcast-Aufnahme verzögert sich auch wieder. Wollte ich nur
okay.
durch die
okay,
Blume
na
sagen.
Gut, da haben wir die Leute schon mal vor. Aber wobei dadurch, dass diese jetzt verzögert ist, ist diese bei der nächsten ja dann gar keine Verzögerung sozusagen.
Ja, also wir kriegen das bald wieder hin.
Und mit wem fährst du dahin? Kumpelfahrt? Pärchenfahrt? Was ist das?
Pärchenfahrt. Tatsächlich wirklich mal einfach mal jetzt nach dem Wahnsinn des ersten halben Jahres mal kurz, also wirklich keine Woche, nur mal so 4-5 Tage so nichts machen, Handy auslassen, so nach dem Motto.
Cool, schön. Also ich habe mit meiner Family beschlossen, wir werden jetzt auf jeden Fall demnächst mal ein paar Tage Wien machen. Familienmäßig.
Gute Idee.
Nicht dienstlich. Ja, vielleicht sitzen wir ja wieder im gleichen Flugzeug.
Ja, du, wer weiß. Ne? Aber ich glaube, also gerade ist noch keine Anfrage aus Wien, dass mich das dann nochmal hintreibt.
Nee, naja, und schon hin.
Was hat dich denn sonst so beschäftigt die letzten Tage, Mike?
Ehrliche, solide Studioarbeit. Habe ich getätigt, wie gesagt, also das Kosmos Festival in Chemnitz hat mich relativ beseelt zurückgelassen. Das war ein wirklich schönes Erlebnis, was Mut gemacht hat. Habe ich auch was dazu gepostet. Da war ich bei einem Podcast eingeladen, da ging so Metal in der Provinz.
Oh, geil.
Fand ich relativ bemerkenswert, dass wenn die Sachsen jemanden aus der Provinz brauchen, dass sie da in Thüringen anrufen müssen. Da merkt man erstmal, wie sehr Provinz man in Thüringen ist. Aber gut, sowas wie Dresden, Leipzig oder so hat ja, also Thüringen hat ja maximal sowas wie Chemnitz. Ja, war das schon relativ berechtigt. Das hat großen Spaß gemacht. Jetzt gerade hatte ich noch eine interessante Begegnung mit einem Studenten von der Bauhaus-Uni hier, der für so ein Animationsfilmprojekt einen Song von uns verwursten will. Mit dem hatte ich mich mal zusammengesetzt. Muss mir auch mal ein Gefühl dafür kriegen, was sind das für Leute. Willst du auch nicht irgendwelchen Spinnern dein Zeug in die Hand drücken? Und das war auch ein total interessantes Gespräch. Also insgesamt über, wie das alles so läuft in der Kulturbranche, auch mit der deutschen Filmförderung, was da falsch läuft und so weiter. Macht dann auch immer Spaß, so ein bisschen am studentischen Puls der Heimatstadt dann wieder zu sein. Und man merkt dann natürlich auch, wie groß da der Abstand mittlerweile auch ist zwischen den Protagonisten und einem selber, obwohl man selber immer noch denkt, man ist so in der Blase unterwegs. Aber dann merkt man, dass man so bei der eigentlichen Studentenschaft schon ein paar Jahrzehnte entfernt ist. Ne? Das ist dann, das waren so die Sachen, die mich so umgetrieben haben. Ansonsten ein Haufen Organisatorisches eben auch für die Band. Ne? Viele Sachen, die da jetzt demnächst anstehen, kommende Touren planen, die Festivals vorbereiten, einen Plattenrelease langsam vorbereiten und so weiter. Im Ministerium habe ich mit meinen Verordnungen weiterhin zu tun.
Bleibst du jetzt da?
Ach, bis jetzt macht das schon Spaß. Mal schauen, was man so angeboten bekommt da in neuen Projekten. Aber in so einer Situation, wie Thüringen jetzt gerade ist, da sind dann natürlich hochqualifizierte Juristen, stehen da jetzt auch nicht Schlange von außerhalb irgendwo nach Erfurt zu ziehen oder so, ne, wenn man nicht weiß, was man demnächst für eine Führung hat in der Regierung und so weiter. Ich glaube, das merkt man dann auch schon. Aber es ist jetzt nur mein Eindruck, ne, ohne dass ich das jetzt von irgendjemandem offiziellen bestätigt habe. Aber es ist so schon für eine, sage ich mal, eine junge Familie zum Beispiel eine große Entscheidung, nicht nach München oder Hamburg oder Berlin zu gehen, sondern nach Erfurt und dann auch noch ein paar Monate vor der Wahl, wenn du gar nicht weißt, was dich hier erwartet.
Ja, jetzt hat ja auch Merz quasi die Unvereinbarkeit mit der BSW verkündet. Und bei Mario Vogt im Hauptquartier ist bestimmt alles in Flammen aufgegangen in dem Moment. Das ist, als ob Merz einfach forcieren will, dass die CDU demnächst mit der AfD paktiert. Also ich weiß nicht, was da noch übrig bleibt an Möglichkeiten.
Ich sag mal, die Abgrenzung gegenüber der BSW, die halte ich bei Merz auch für authentischer als die gegenüber der AfD.
Ja,
da sind wir uns da, glaube ich, auch einig. Es ist bei Merz einfach eine Frage der Systemkompatibilität. Also ich glaube nicht, dass da Vogt anders drüber denkt, nur bei dem ist halt die realpolitische Situation eine andere. Er kann sich halt einfach nicht leisten, auf die BSW in diesem Moment jetzt zu kacken. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Manöver, irgendwie mit Vollgas auf die Mauer zuzufahren und gerade das Lenkrad wegzuschmeißen, um seine Kompromisslosigkeit zu demonstrieren und noch ein paar Wählerstimmen extra zu fangen. Also bei Merz sind ja solche ideologischen Aussagen nichts weiter als das nach dem Motto, was kümmert mich mein Gelaber von gestern. Also wenn es dann realpolitisch wieder um Optionen geht oder so, da ist ja der Merz auch butterweich. Ne? Aber dass sich so jemand nach der Europawahl als sowas wie ein Wahlsieger fühlen kann und darf, das verursacht mir wirklich körperliches Unbehagen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Furchtbar.
Entschuldigung, ich wollte da jetzt nicht nochmal das Kriegstrauma zurückholen.
Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Also da sieht sich wieder ein Stück mehr als Kanzler jetzt gerade. Ne?
Also bezweifle,
welche Realitätsferne das ist.
Ich bezweifle, dass es keine Realität gibt, in der Friedrich Merz nicht Kanzler wird. Was soll denn
also
passieren?
Ich halte das CDU intern für noch nicht ausgestanden.
Wirklich?
Das Thema. Und die größte Gefahr für Merz selber ist halt seine grenzlose Selbstüberschätzung. Da denkt er wirklich, die haben bei der Europawahl jetzt so ein gutes Ergebnis eingefahren. Nicht trotz Merz, sondern unter anderem wegen Merz. Diesen Mechanismus, das hat er ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist schon.
Ich glaube, der weiß. Ich glaube schon, dass der das weiß. Aber wenn er anders handeln würde, dann würden ja andere Leute auch auf den Trichter kommen.
Weißt du, wer mein Wunschkandidat als Kanzlerkandidat für die CDU ist?
Realistisch?
Ja, was schätzt du denn? Wen würde ich mir am liebsten als CDU-Kanzlerkandidaten wünschen?
Den Günther, oder?
Nee, Friedrich Merz.
Ach so.
Weil der ist die maximale Garantie, das niedrigstmögliche Ergebnis
Mike, selbst
zu erreichen.
Wenn die einen Wischmopp und einen Eimer Dreckchen Wassers aufstellen würden, würden die Wahl gewinnen. Ist völlig bums egal, die CDU gewinnt.
Punkt. Da würden sie aber mehr Stimmen kriegen als mit Friedrich Merz. Würden in beiden Fällen gewinnen, da gebe ich dir recht. Aber das niedrigstmögliche Ergebnis ist mit so einem Anti-Wahlhelfer wie Friedrich Merz für die CDU möglich. Insofern gilt mein uneingeschränkter Support als Kanzlerkandidat für die CDU für Friedrich Merz. Das verkündige ich hiermit. Vielleicht fragen die mich ja für einen Wahlwerbespot an oder so.
Wo du dich dann schön für Friedrich Merz aussprechen kannst.
Ja, warum nicht?
Dann so immer gegengeschnitten mit deiner Wackenrede über Friedrich Merz.
Ja, genau. Ja. Da habe ich ja nicht Unrecht gehabt. Ne?
Du, ich weiß
die
nicht.
In einen Topf zu werfen. Also da war von Aufweichung der Nichtvereinbarkeit mit der AfD und so noch nicht die Rede, ne, als ich das losgelassen habe.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was du gesagt hast. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe ihn in einen Topf mit Populisten geworfen, so grob gesagt.
Also du hast ihn in den Topf geworfen, in dem er selber sitzt?
Ja,
du hast ihn quasi
rausgeholt, indem er selber jetzt offensichtlich sitzt. Zu der damaligen Zeit war Friedrich Merz ja, wollte sich da und wollte selber noch als ernstzunehmender konservativer
Politiker gesehen werden. Der war doch seine ganze politische Karriere populistisch unterwegs. Also auch bevor er da sich aus dem Politzirkus rausgezogen hat. So, da,
also ja, also gut, Bierdeckel, genau. Steuerreform etc. Ja, da gebe ich dir schon recht. Ja. Ja.
Okay, naja, gut. Hm. Wir werden es sehen müssen, denke ich.
Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen müssen. Naja. Ach, und ein Highlight noch, vegane Leibniz-Kekse habe ich jetzt ausprobiert. Total lecker, habe ich schon, glaube ich, die dritte Packung gefressen diese Woche.
Wieso waren die vorher nicht diese vegan?
Leibniz-Schoko-Butterkekse, ach so, irgendwie gibt es jetzt in vegan.
Ja, die sind immer problematisch für die Gesundheit. dementsprechend musst du da jetzt, hast du dann ein weiteres Kryptonit.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe irgendwie, war jetzt im Internet die Meldung, dass in Italien demnächst veganes Nutella auf den Markt kommt.
Okay, krass, gut.
Also ist auch so ein Ding. Ich glaube, es gibt da Nusscremes mittlerweile, also schon lange vegane, die auch nicht schlechter schmecken, ne? Und die auch natürlich leider Palmfett mit drin haben.
Das ist halt der Punkt. Also nur weil das vegan ist, heißt das ja nicht, dass es eine gute Alternative ist.
Nutella ist halt Nutella. Ich glaube, ich werde mich, wenn es das erste Glas vegan gibt, werde ich mich trotzdem erstmal von oben bis unten damit einschmieren. So einfach.
Wie war das? Sonnenschutzfaktor 80 oder so?
Ja, kann sein, habe ich auch mal gehört. Ja. Ja. Und trotzdem extremer Bräunungsgrad. Ne? Der Bräunungsgrad von Nutella, irgendwie müssen wir das im Titel verwursten.
Wie kriegen wir da jetzt eine Verbindung mit der EU-Wahl hin?
Keine Ahnung. Kriegt man da eine Verbindung zu deinem Kundenservice hin?
Nein, gar nicht.
Gar nicht, okay.
Nee, also mein Kundenservice bezieht sich aber auf ein Thema, das wir am Anfang dieses Videos angesprochen haben. Dieses Videos, ich bin schon komplett durch. Dieses Gesprächs. Und ich fürchte, Mike, es ist ein langer Kundenservice.
Oh, na dann, gib
also
Gas.
Also ich hab hier 8 A4 Seiten. Ich würde mal anfangen, ne?
Machen.
Und wenn du keine Lust mehr hast, sagst du einfach Bescheid, ne?
Ja.
Wir beschäftigen uns heute mit einer Person. Nein, ich sag's noch nicht. Pass auf, ich mache heute den Rahmen ein bisschen größer. Wir haben ja jetzt wieder Festivalsaison, ne?
Ja.
Mike, ich habe eine Quizfrage an dich. Was war das allererste Musikfestival der Welt? Also nachweislich.
Das allererste Musikfestival der Welt. Der Sängerkrieg auf der Wartburg?
Nee.
Also, ich habe neulich von einer alten Stele in der Türkei, ein paar tausend Jahre alt, da war der erste Song inklusive Notenschrift irgendwie da aufgeschrieben. Aber das allererste Musikfestival.
War das nicht das Gilgamesch-Epos?
Nee, das war irgendein, glaube ich, irgendein Liebeslied aus der Türkei, also aus der damaligen Türkei, da gab es ja Türkei an sich so gar nicht, weiß nicht, ob das da in Kepeli Töke oder wie diese Orte da heißen oder Çatal Hüyük oder in irgendeiner Stadt war, aber Musikfestival.
Also du bist schon in fast, also beinahe in der richtigen Region.
Also das ist im Rahmen von fast sportlichen Wettstreiten, so Sänger- und Rezitierwettstreite in der Antike gab oder so, das ist ja bekannt. Aber
das erste Musikfestival.
Irgendwas gab?
Das erste. Also tatsächlich denkst du schon in die richtige Richtung, weil das allererste Musikfestival in der Geschichte, das dokumentiert ist, das war das Phytianische Fest in Delphi.
Oh, okay.
Auch bezeichnet als die Phytischen Spiele oder das Delphi-Fest. Und deswegen das erste wirklich Musikfestival, weil die sportliche Betätigung aufgrund politischer Entwicklung der späteren Zeit, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, erst später dazu kam. Also es war wirklich grundlegend ein musikalisches Fest. Eine musikalische Situation. So.
Und warum phytisch oder pythisch? Wegen Pythia, der hohe Priesterin von Delphi, oder?
Und warum heißt sie Pythia?
Das weiß ich nicht.
Das erkläre ich dir jetzt. Okay. Ich wusste nämlich, dass die Frage kommt und deswegen bin ich da ein bisschen tiefer rein. So.
Ah ja.
Sehr gut. Also erstmal, das Festival, das geht auf das Jahr 582 vor Christus zurück. Und es war ein panhellenisches Fest, das alle 4 Jahre, erst waren es alle 8 Jahre, dann alle 4 Jahre zu Erden des Gottes Apollon gefeiert wurden. So, warum phytisch? Ja, Phytios, das war der am weitesten verbreitete Kultname des Apollon. Aber warum? Ah. Warum? Ne? Phytio ist der ursprüngliche Name von Delphi. Aber warum? Also, der mystische Grund, warum dieses Fest ausgerichtet wurde, war, weil Apollon den Drachen Phytios getötet hat, der von Hera gesandt wurde, um das Orakel von Delphi zu bewachen. Mhm. Aber davon gibt es auch wieder unterschiedliche Varianten. Also bei Strabon hört man beispielsweise, dass dieser Drache eigentlich nur zwei Verbrecher waren, die Apollon umgebracht hat. Und andere Quellen
Strabon reden... Strabon klingt so ein bisschen nach Strap-on. Na, ist egal, nee. War gerade Pubertät.
Naja, aber es ist auch schön, dass du so Bilder im Kopf hast, während ich hier was erzähle. So, welche Bilder das sind, das ist ja dein Ding. So, und andere Quellen reden davon, dass es ein aus Schlamm und Schleim geborenes Wesen ist, das nach einem in der Sonne verwesenden Leichnam benannt wurde. Also... durchaus spannende Geschichten, die da rund um diesen mystischen Grund kursieren. Tatsächlich leitet sich der Begriff, also Phyto, von dem dort befindlichen Erdspalt ab, der so einen wichtigen Teil des dortigen Apollon-Tempels gebildet hat. Und das war ein zentraler Kultort der griechischen Mystik sozusagen. So, und dieses phytische oder phytianische Fest, das beinhaltete, wie gesagt, sowohl musikalische, rein ursprünglich, und dann auch sportliche Wettbewerbe und war halt wie die Olympischen Spiele damals einfach ein großes Event des kulturellen und religiösen Lebens in Griechenland. So, die Frage ist natürlich, warum wissen wir heutzutage nichts mehr davon? Komme ich auch gleich dazu. Ich hatte ja gesagt, anfangs gab es nur musikalische Wettkämpfe. Und zwar ursprünglich tatsächlich nur Gesang zur Kithara. Danach kam dann Gesang und Flötenspiel bis hin zu Solo-Flötenspiel hinzu. Ja. Und das hatte von Anfang an, wie gesagt, die Hauptbedeutung und behielt auch eine deutlich größere Bedeutung als bei anderen Festspielen. Deswegen reden wir hier tatsächlich von einem wirklichen Musikfestival. Und wenn wir jetzt davon reden, was es da für Wettkämpfe gab und wieso Wettkämpfe und wie die umgesetzt wurden, das führte nicht dazu, dass da die Gewinner irgendwie Preisgelder erhielten oder Sklaven oder whatever. Also die bekamen dann einen Ölzweig, ne? Oder halt irgendeine andere Darreichung symbolischer Natur. Einfach aus Ehregründen, und es war wohl so effizient, dass tatsächlich die Städte und Ortschaften, wo dann die Wettstreiter herkamen, das auch massiv unterstützten, dass ihre die Teilnehmenden aus ihren Gegenden da gewinnen konnten. Also das war tatsächlich ein Ding damals. Die Spiele dauerten damals 6 bis 8 Tage und begannen mit einem heiligen Spiel, das den Sieg Apollons über Python darstellte. Und in einer feierlichen, glanzvollen Prozession wurde im Tempel des Apollon ein großes Festopfer dargebracht. Dann gab es ein Festgelage und am vierten Tag erst begannen dann überhaupt erst die Spiele. Ne? Also man zechte und fraß, wie heutzutage. Ne? Man ist einfach
das erinnert mich an Sternklang. Ja? Da hat ja auch noch keine Band gespielt und da war Backstage schon ordentlich Stimmung, als ich dort war. Ja.
Na genau, also das geht einfach ein paar Tage vorher und dann gibt es ein bisschen Musik und dann ist er wieder vorbei. Genau, also es gab Musik, Schauspielwettbewerbe, athletische Wettbewerbe im Stadion von Delphi und es gab dann sogar Wagenrennen, die dann aber in der Ebene von Chryssa ausgetragen wurden, weil Delphi wohl sehr gebirgig liegt. So, wollen wir noch über Musik sprechen? Weil es gab da tatsächlich Disziplinen, in denen sich die Künstler miteinander.
Ich versuche noch gerade rauszufinden, um welchen Kunden es gerade geht oder um welche.
Ich habe gesagt, das ist heute sehr lang. Ich brauche noch eine Weile. Gib mir noch etwas.
Okay.
Also zuerst wurde eine Hymne an den Gott Apollon ausgetragen. So, das war sozusagen der erste Wettstreit. Wer kann die beste Hymne vortragen? Dann eben Flöten- und Gitarrespiel mit und ohne Gesang jeweils gegeneinander so. Und dann gab es Schauspiel- und Tanzwettbewerbe. Und es gab sogar Malwettbewerbe. So, also da erging man sich dann fröhlich in allerlei kultureller Wettbewerbstätigkeit. 394 nach Christus, also da merkt man mal, wie lang das Tradition war, wurde das dann aber von Theodosius I., römischen Kaiser, verboten. weil halt nisch. Also deswegen wissen wir davon nichts mehr, weil es das einfach seit 394 nach Christus nicht mehr gab.
Mhm.
So. Das ist etwas, das natürlich sehr vielen Festivals so passiert. Ne? Irgendwann passieren sie einfach nicht mehr, ne? Weil sie beispielsweise pleite gehen oder weil niemand mehr kommt oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Das Meld gibt es ja dann ab nächstem Jahr irgendwie auch nicht mehr beispielsweise.
Habe ich auch gehört, ja.
Aber ist nicht wegen heidnischen Umtrieben verboten worden. Nee, ein weiteres sehr spannendes Beispiel ist das, ich werde es falsch aussprechen, das Eisteft. Das ist ein, kennst du das?
Nee.
Das ist ein traditionelles walisisches Festival für Literatur, Musik und darstellende Kunst.
Aha.
Das geht auf das 12. Jahrhundert zurück und war im Endeffekt ursprünglich so ein Treffen allerlei walisischer Künstler sozusagen, um Musik, Tanz, Schauspiel, Dichtkunst quasi in ihrer Sprache und in ihrer Form auszutauschen und lebendig zu halten, was dann aber im Zuge der Jahrhunderte so in Vergessenheit geriet. Dann kam die Romantik, dann hat man es wieder ausgegraben, ne, dieses Rückbesinnen auf die ursprüngliche Kultur und Mittelalter und so weiter und so fort.
Tatsächlich, als Reflex der aufkeimten, modernen und angstmachenden Zeit.
Ja, genau, ja. ganz richtig. Und dementsprechend wurde das so Ende des 19. Jahrhunderts wieder aufgesetzt, ist seitdem außer zu Corona, glaube ich, jährlich stattgefunden. Also seit 1800.
Und wo 80? In Wales?
Das ist jedes Mal in einem anderen Ort.
Ach so, okay.
Ja, ja, das wandert quasi. Das wird immer ein Jahr vorher festgelegt, wo das beim nächsten Mal stattfindet.
Warst du schon mal in Wales?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Wunderschön.
Ja, safe.
Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass dir das sehr, sehr gut gefällt. Also weil du ja auch so Schottland stehst und so, ist Wales auch mal echt ein Tipp.
Warte mal, de facto war ich schon mal in Wales, aber da bin ich nur mal, also war ich mal für, ich war mal mit Ford für so eine Werbekooperation in England und da waren wir, also nicht in England, um genau zu sein, war das wohl noch Wales und da sind wir da rumgefahren und haben da Sachen gemacht, aber nicht für Wales da gewesen, sondern einfach nur Just Cause. Genau. Und durch dieses Festival auch wurde die Kunsttradition, die walisische Kunsttradition bis heute halt dann wieder ein bisschen ausgepackt und gefördert und entwickelt. Und es ist tatsächlich eines der größten Festivals weltweit dieser Form. Die hatten sich auch mal, die waren auch mal für einen Friedensnobelpreis nominiert, haben die nicht gewonnen, aber also es ist schon, muss schon was Besonderes sein für Kulturhistoriker. Ein Festival, das noch ein bisschen länger existiert, ist das Three Criers Festival. Kennst du das?
Nee.
Das fand 1719 zum ersten Mal in der Kathedrale von Gloucester statt. Und das ist tatsächlich eines der ältesten kontinuierlich abgehaltenen Musikfestivals der Welt. So, das ist nur dummerweise mal durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden. Genau. Und
war die Festivalsaisons generell ein bisschen ausgedünnt. Ne?
Na, wobei ich glaube, dass die Heimkehrer dann immer sehr heftig gefeiert haben, was man da so hört. Jedenfalls langweilig Chormusik, ja, ist natürlich nicht.
Dann tun wir eigentlich die Chormusik so über einen Kamm scheren.
Na, also es ist auf jeden Fall nicht mit heutigen Festivals vergleichbar. So, und da die wechseln zwischen den Kathedralen von Gloucester, Hereford und Worcester. Jetzt fragst du dich natürlich, nachdem ich jetzt hier irgendwie 15 Minuten Einleitung gesprochen habe, wann kommen wir jetzt zu modernen Musikfestivals? Und da jetzt mal die Frage an dich.
Du stellst uns heute Holger Hübner vor.
Und hier zugeschalten, was würdest du sagen, ist das erste moderne Musikfestival?
Also der Neuzeit quasi?
Ja.
Oder?
Ja.
Jetzt nach der Einteilung Mittelalter, Neuzeit oder?
Nee, also so ein Festival, wie man sich das heute vorstellt. Nicht Chorknaben sitzen 1719 in Gloucester in einer Kathedrale, musikfestivalmäßig.
Ja, also ganz rein vom populären Blick, wo man das erste Mal mitgekriegt hat, Alter, was ist da los, was machen die da, was soll das sein? Und es gab trotzdem noch keine Regeln, die das irgendwie eingehegt haben, ist natürlich Woodstock, was man da vor Augen hat. So,
sehr gut, ich habe gewusst, dass du das sagst, aber das stimmt nicht. Und das führt uns jetzt endlich zu der Person, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar Albert James Fried.
Okay.
Kennst du Albert James Fried?
Fried?
Fried. Mit Doppel-E. Wie befreit.
Nee.
So.
Nee.
Gott sei Dank. Oder schade eigentlich. das habe ich auch gewusst, deswegen steht hier ein Name, der heute vermutlich dem wenigsten noch was sagt, ist aber tatsächlich eine bedeutende Figur der Musikgeschichte. Und Mike, du wirst überrascht sein, wie bedeutend. Pass okay. auf. Es ist auch eine Person mit Ups and Downs, möchte ich sagen. Für manche war Mr. Clean so ein guter Kerl. Für andere, wie beispielsweise Alexander Walker, Filmkritiker aus London vom Evening Standard, war Fried eine erbärmliche Figur, ein ignoranter Gauner, der Schmiergeld von jedem Veranstalter abnahm, der bereit war, seinen Preis zu zahlen. Also heutzutage ganz normaler Veranstalter, Promoter.
Wollte ich gerade sagen.
Genau. Genau. Und jetzt finden wir mal raus, warum ich jetzt ihm einen Kundenservice widme. Ich hatte kurz tatsächlich überlegt, ob ich den Kundenservice ausschließlich über Festivals mache, aber ich fand, die Geschichte ist auch wieder so spannend.
Also es ist, glaube ich, wäre eine coole Erweiterung, da auch mal Institution mit reinzunehmen, ne? Also wenn sowas...
Oder Dinge, einem Ding mal auf den Grund zu gehen. Ja, die Geschichte des von Ceva. So, keine Ahnung. Also was, wo du nie drüber nachdenkst. wir waren gerade in Wales. Auch Fried ist walisisch-litauischer Abstammung und wurde am 15. Dezember 1921 in Johnstown in Pennsylvania geboren. So, dann zog seine Familie nach Salem in Ohio, als er 4 Jahre alt war. Egal. Seine Kindheit war normal in seiner Selbstbeschreibung. Wohlhabend waren sie auf jeden Fall nicht. Und er zeigte schon früh ein musikalisches Talent. Er wollte Konzertposaunist werden. Und auf der Highschool gründete er eine Tanzband. So, die nannte er nach dem berühmten Harlem Jazz Orchestra Sultans of Swing. Ne? Also den gleichnamigen Song der Dire Straits, den kennen wir alle.
Den kennt man natürlich, ja.
Genau. Ich wusste beispielsweise nicht, dass sozusagen dieses Harlem Jazz Orchestra das Sultans of Swing war. Also ganz viele Sachen, von denen ich hier überhaupt noch nichts wusste, einfach gelernt in diesem Kundenservice. Also auch für mich, ich habe davon auch alles nichts gewusst, muss ich sagen. Ne? Also ganz wichtig, ich bin ja nicht am Klugscheißen, ich habe das für mich selber auch alles erst gerade rausgefunden.
Ich habe davon nichts gewusst.
Das ist der typische Pädagoge. Ne? Man muss den Schülern immer nur eine Stunde voraus sein.
Ja.
Genau. Er schrieb sich erst für den Kurs in Journalismus ein, an der Ohio State University dann, weil sein Vater das wollte, ging er dann aber lieber zum Maschinenbau. So, wie es halt so ist. Na, mach was aus deinem Leben, Junge, wird doch nichts. Aber wie das so ist, mit Leuten, die irgendwie was mit Musik machen und so ein neues Medium für sich entdecken, hat er dann einfach gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Uni, ich mache jetzt irgendwas mit Medien. Und ist dann zum Radio gegangen. Also er hat die Anekdote lautet wie folgt, 57 hat er durch sein Fenster auf den Campus-Radiosender gesehen und irgendwann hat er gesagt, das war's, ich bin weg. Und ist zum Radio gewechselt sozusagen. Neues Medium und sich dort austoben ist halt spannender als Studium. Und naja, also er ging dann allerdings erstmal zur Armee. Also das war jetzt noch nicht so, dass sich da eine Karriere abzeichnete. Leider hat er sich da wiederum eine beidseitige Mastoiditis zugezogen. Das ist die Folgeerkrankung einer eitrigen Mittelohrentzündung. Also da erhältst du einen Hörschaden danach. Das passiert wohl einer Person von 1000. Die an Mittelohrentzündung erkranken. Etwas, das ihn natürlich beeinträchtigt hat, deswegen war das mit der Armeelaufbahn dann nichts. Aber es war ganz lustig, weil die Leute deswegen ihm seine musikalischen Interessen deswegen unterstellt haben, weil er ja einen Hörschaden hat. Genau. Er versuchte dann, Radiosprecher zu werden. Das wurde ein bisschen schwierig, weil der hatte so einen blöden Akzent. Also angeblich. CBS hat ihm gesagt, mit seinem nervigen Midwest-Akzent kann er es komplett vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Midwest-Akzent klingt. Ist wohl aber so. Er ging dann zu YKST in Newcastle, Pennsylvania, also irgend so ein relativ kleinen Provinzradio. Gab wohl $17 in der Woche dafür. Und so zog sich das hin über 1943 bis 1950. Da zog er von einem Sender zum anderen. Und war da entweder als Sportreporter oder eben so als Discjockey unterwegs und hat da halt die Musik der Zeit, was auch immer die Musik der Zeit war, halt eben gespielt. Jetzt passiert erstmal Folgendes, ne, so das Typische, er heiratet 44, hat zwei Kinder bekommen, aber er arbeitete halt extrem viel. So, das führte dann dazu, dass sie sich 49 haben scheiden lassen. Dann hat er nochmal gearbeitet, jemand, den er in einem Fernsehsender kennengelernt hat. Das spielt jetzt eigentlich nicht so eine große Rolle. Tatsächlich viel wichtiger ist ein Treffen, ich wollte sagen, mit einem Professionellen. Nee, das meine ich natürlich nicht. Also eine professionelle Begegnung. In Cleveland lernt er Leo Mintz kennen, den Besitzer des Plattenladens Record Rendezvous. Und das sollte sehr interessant werden, Mike, denn der hatte beobachtet, dass weiße Teenager ungewöhnlich viel Rhythm and Blues-Platten kauften. Und deswegen hat er Freed dazu so ein bisschen ermuntert, eben diese Black Music im Radioprogramm als Disc-Jockey zu spielen. Und zwar in einem relativ reichweitenstarken Sender zu der Zeit, WJW. Das ist einfach krass, wie viele Radiosender es da so gab. Jedenfalls startete er dann 1951 mit der sogenannten Moondogs Rock'n'Roll Party. Und dort spielte er dann eben sowas wie Rhythm and Blues. Aber er nannte es nicht Rhythm and Blues, weil das nämlich rassistisch überformt war, dieser Begriff. Und deswegen gab er dem die Bezeichnung Rock'n'Roll, was eigentlich damals eine sexuelle Metapher war.
Aha.
Also sprich, Albert James Freed hat Rock'n'Roll Rock'n'Roll genannt.
Krass, krass. Das war mir, die habe ich noch nie gehört, die Story, dass der Ursprung daher kommt. Okay.
Da,
ja, wann, welche Jahreszahl
1951.
Haben wir gerade? Ja, da kommt ja dann auch, ja, dauert noch, aber dann so Little Richard oder so, die dann wirklich aus Rhythm and Blues Rock'n'Roll gemacht haben, rein musikalisch.
Also er hat auf jeden Fall diesen Begriff geprägt, obwohl er dann später zugegeben hat, dass diese Idee vermutlich eher von Leo Mintz kam. So, also das war seine Idee, er hat es dann umgesetzt, aber also daher kommt dieses Rock'n'Roll-Thema. Also... Das ging sofort durch die Decke. Das war richtig erfolgreich. Er war einfach auch eine Marke, muss man dazu sagen. Er hat die Leute abgeholt. Er ist selber abgegangen zu der Musik. Also der hat teilweise den Beat der Musik begleitet, indem er mit den Handflächen auf ein Telefonbuch geklatscht ist und so. Also der war richtig dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Morgenmoderator des Senders dann später gesagt hat, naja, er war halt immer betrunken.
Soll vorkommen,
aber es war für alle. Ja, ja, habe ich auch schon echt krasse Geschichten gehört. Auch von Leuten, die dann sagen: Naja, den meisten Lob haben sie tatsächlich bekommen, wenn sie komplett derangiert waren, also bei der Arbeit. Wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls war das für alle damals in Ordnung, weil er damit halt klar kam, scheinbar. Jedenfalls hatte er dann. Also wirklich, das kam super, super gut an. Und deswegen, wegen dieser krassen Einschaltquoten, veranstaltete Freed dann den sogenannten Moondog Coronation Ball mit Moonglows und den Dominoes in der 10.000 Zuschauer fassenden Cleveland Arena. Und das ist der Grund, wieso wir jetzt wirklich über den sprechen, denn das, was dort veranstaltet wurde, das war das erste moderne Musikfestival. Das ist das erste Rock'n'Roll-Konzert überhaupt. Das ist ein Wendepunkt der Musikgeschichte. Und es war so überfüllt, dass es auch wieder abgebrochen werden musste aufgrund von Sicherheitsbedenken. Und Und das zeigte er, also das zeigte sofort, was für ein krasses Potenzial in so einem Veranstaltungskonzept war. So, also mehrere Künstler an einem Abend in einer Location, die viele Leute fasst. Also der kombinierte eben so verschiedene Punkte, die für Musikfestivals halt gelten. Ne? Also die mehreren Acts, große Menschenmenge, Betonung, Live-Musik, gemeinschaftliches Erlebnis, das irgendwie vordefiniert ist. Und dieser extreme Erfolg hat dann auch für die Popularisierung von solchen Live-Veranstaltungen den Grundstein gelegt. Und er selber war als Veranstalter auch extrem erfolgreich in den nächsten Jahren. Und deswegen nicht nur der Rock'n'Roll diesen Namen gab, sondern eben auch der die Entwicklung moderner Musikfestivals geprägt hat. Und zwar am Abend des 21. März 1952. 25.000 Menschen kamen, brachen die Türen auf und es kam da schon zum ersten Rock'n'Roll-Aufstand.
Krass. Krass. Musikgeschichte.
Na?
Habe ich noch nie von gehört
ist
von
so,
dem Mann.
Es ist so krass, ich wusste das auch nicht. Und ich meine, ich habe jahrelang Videos zu Metal und Rock gemacht, ja, also keine Ahnung. So, deswegen, ich bin genauso perplex gewesen wie du. Es kam auf dieses krasse Hoch, aber krass. Auch ein krasses Tief im April 1953. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität ist er gegen einen Baum geprallt nach einer seiner nächtlichen Sendungen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass er nie nüchtern auf Sendung war, sein Gesicht musste mit unfassbaren 260 Stichen genäht werden. Er brauchte eine Schönheitsoperation im damals gigantischen Umfang von $12,000. Und die erste Sendung nahm er dann 5 Wochen später direkt aus dem Krankenhaus auf. Es ist so ein bisschen Streitfall, ob es mit diesem großen Betrag auch zusammenhängt oder dass es so, ne, so dieses kurz vor knapp noch da mit dem Leben davon gekommen. Es geht jedenfalls bald um viel Geld. Wir erinnern uns an diese Einschätzung vom Anfang, ob der halt sich einfach von allen hat bestechen lassen. Im selben Jahr macht er Werbung für die Platte der Orioles, Crying in the Chapel. Das war die erste R&B-Platte, die es in die Top 20 der Popmusik geschafft hat. Und die hat sich dann allein in Cleveland 30.000 Mal verkauft, weil er das in seiner Radioshow gespielt hat. Krass. Und das ist für die Leute so der erste Punkt, wo nachweisbar ist, dass da eine Absprache existiert haben muss, weil du kannst nicht einfach 30.000 Exemplare einer CD in einer Stadt haben vorher, von der du nicht weißt, was da passiert. Also, ne? Also es kam auch raus, dass der Besitzer des Labels, wo die aufgetreten sind oder unter Vertrag waren, der hat die Hypothek von Freeds Haus gehalten. So, also solche Geschichten. Der hat dann beispielsweise als Moderator $25.000 pro Jahr bekommen. Also wie gesagt, zu der damaligen Zeit, was ziemlich viel Geld war. Diese Moondog Rock'n'Roll Party, die lief dann einfach fast jeden Tag. Wie gesagt, er war auch Veranstalter in der Zeit. Da brachten dann seine Konzerte einfach, also die brachen einfach immer wieder Kassenrekorde. In 12 Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr bis zu $300.000 eingespielt sozusagen. Und normalerweise gab es 6 oder 7 Shows pro Tag mit 15 Acts auf dem Programm. Die Polizei patrouillierte in den Gängen und Billboard berichtete von einer Atmosphäre wie in Alcatraz, während das Variety-Magazin meinte, es sei vergleichbar mit einem Gangplatz beim Erdbeben in San Francisco. Also man war demgegenüber nicht sehr aufgeschlossen, sag ich mal. Man könnte ihm vielleicht auch begegnet sein in Filmen, tatsächlich, weil der hat auch Hauptrollen gespielt tatsächlich. Also beispielsweise in dem Film Rock Around the Clock und Don't Knock the Rock.
Okay.
Na, in einer Darstellung als väterlicher Freund der Jugend des Landes, der ihr und dem Rock'n'Roll half, alle Widrigkeiten zu überwinden.
Ist er auch mal als Manager für eine Band tätig gewesen? Das wäre jetzt für mich auch noch eine
logische Sache. Er hatte mal eine Band. Also ich weiß nicht, ob er da tatsächlich was gemacht hat. Also ja, also wenn du es so fragst, er hatte auf jeden Fall eine Band, die er geleitet hat. Aber ich glaube, er hat da tatsächlich nichts gemacht. Nee, das kann schon sein. Das kann schon sein.
Also eher so als Bandleader.
Ja, oder als Manager. Das kann.
Ja. Gab es ja damals.
Das kann schon sein, ja. Genau, also Chuck Berry ist so einer, der ihn stark gefördert hat. Wie gesagt, man kann eben von vielen Seiten vieles hören. Ja, also beispielsweise wurde von ihm gesagt, Earl Carroll von den Cadillacs, der hat gesagt, der Mann ist wunderbar, ist ein fairer Mann, der hat das Essen auf unseren Tisch gebracht und er war einfach, war kein Lügner im Endeffekt. So. So, ja, aber das ist halt die Frage, sind das halt Bands, die davon profitiert haben, von seiner Art und Weise oder nicht? Genau, und dann war natürlich der nächste logische Schritt, dass er halt auch ein eigenes Label gründete. Das war, das Label hieß Champagne und da förderte natürlich weiterhin den Rock'n'Roll und machte damit natürlich auch ziemlich viel Cash. Ich lese das jetzt einfach mal vor, ich bin jetzt dann rein rechtlich nicht ganz so tief drin. Viele Künstler erhielten eine beträchtliche Ermäßigung ihrer Tantiemen, weil Freeds Namen in den Songwriter-Angaben erschienen. Andererseits trug sein Sponsoring zum Erfolg der Platten bei. Mhm. Wie würdest du das einschätzen?
Schon smart, oder?
Aber ist das ein Deal, den man unterzeichnet?
Also nach heutigen Europarecht, also europäischen Rechtsmaßstäben, wäre das schon eine ganz schöne Interessenkollision. Bei einem Vertrag, da könnte man schon überlegen, ob so ein Vertrag nicht in irgendeiner Weise vielleicht angreifbar wäre wegen der Interessenkollision oder nicht aufgelegten Interessenkollision. Aber in USA, da, wo befinden wir uns jetzt in 60er Jahren?
Ich denke, das könnte Jahren. Jetzt, das ist so Anfang der 60er jetzt, ja.
Glaube ich nicht, dass sich da jemand Gedanken drum gemacht hat. Das war ja noch Raubtierkapitalismus.
Auf jeden Fall muss man sagen, dass er halt Stars wie Fats Domino und Little Richard bekannt gemacht hat, ne? Also ohne sein Zutun und seine Geschäfts...
Also das sind ja wirklich die Leute, die haben den Rock'n'Roll erfunden, ne? Also das muss man ja wirklich ganz ehrlich sagen. Little Richard, also ohne den... Weiß ich nicht, ob ich da jetzt bei einer Metalband auf der Bühne stehen würde, ne? Ohne das, was die angefangen haben musikalisch, muss man ehrlich sagen. Ja.
Aber wie gesagt, es war ein ambivalenter Mann, ne? Und außer die Leute, mit denen er dann wirklich, die er gefördert hat, mit denen er abgehangen ist, mit denen kam er nicht so richtig klar. Sein Ego muss wohl riesig gewesen sein und er war wohl einfach ein Arschloch. Der hatte eine Villa auf Long Island mit 16 Zimmern. Im exklusiven Viertel von Stamford. Siedelte sich da, also wurde auch immer mehr zum Einsiedler. Ne? Seit seinem Unfall hatte der Angst vor Autos und davor irgendwie rauszugehen. Ließ alles so sukzessive mit Fernübertragungsanlagen so in sein Haus übertragen, beziehungsweise aus seinem Haus. Mhm. Und hielt dann Hof. Mhm. Also er erwartete auch, dass die alle ihn besuchen kam, in Anführungszeichen seine Majestät, den König in seinem Schloss in Connecticut. So hat das zumindest Jerry Wexler von Atlantic genannt. Also die Vergangenheit holt ihn auf jeden Fall ein. Im November 1959 wurde Freed von WABC entlassen, nachdem er sich geweigert hatte, eine eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben, in der er bestritt, jemals Bestechungsgelder für das Abspielen von Platten angenommen zu haben. Aha, da kommt es.
Das ist aber so. Ein ehrlicher Zug. Wäre ein Halunke und Arschloch, hätte das ja einfach unterschrieben.
Er teilte der Presse mit, dass Washington das, was die Rundfunkanstalten Bestechungsgelder nannten, als Lobbyarbeit bezeichnen würden. Ne? Eine Bemerkung, die ihn beim Establishment nicht gerade beliebt machte. Er wurde dann im Staat New York wegen 26 Anklagepunkten wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr in Höhe von insgesamt $30.000 verhaftet. 1962 wurde er dann tatsächlich zu einigen Punkten schuldig bekannt, bekam eine 6-monatige Bewährungsstrafe und dann nur noch $300. Also es war wohl nicht in so vielen Fällen der Fall. Er versuchte dann nochmal seine Karriere wiederzubeleben. 1964 wurde er dann aber wegen Steuerhinterziehung in Höhe von $47.920 angeklagt. Damit war es das eigentlich. Und das war dann halt auch, ich sag mal, der Backlash für ihn zusammen mit seinem Lebensstil, zusammen mit all dem, was da so innerhalb weniger Jahre einfach explodiert ist um ihn herum. Er starb nämlich schon am 20. Januar 65 im Alter von nur 42 Jahren.
Och, krass,
ja, und echt? Zwar aufgrund seines Alkoholismus. Mhm. Zitiere mal die New York Post. Er starb, je nachdem, ob man eine Uptempo-Version oder eine langsame Blues oder einen langsamen Blues bekommt, entweder an einem gebrochenen Herzen oder an zu viel Whisky. Und Cashbox fügte hinzu, er hat am meisten gelitten und wurde vielleicht für angebliche Verfehlungen zur Rechenschaft gezogen, die für viele andere zum Alltag geworden waren. Auf jeden Fall hat er es in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft und ist meines Erachtens eine Person, die wirklich fundamental für die Entwicklung eines ganzen musikalischen Bereichs gestanden hat. Und,
ja, das klingt für mich, als ob der jetzt nicht nur ein Festival oder eine Musikrichtung vorangebracht hat, der hat im Prinzip das Musikbusiness erfunden. Ne? Also so kommt einem das vor. Mit den ganzen Querverbindungen, hier noch mitmischen, da noch mitverdienen, da noch ein Netzwerk und hier noch eine strategische Beteiligung. Und das ist ja heutzutage auch alles ein Mischmasch. Im Endeffekt bist du ja heute auch noch bei zwei Ticketanbietern, zwei Konzertpromotern. Und
das weißt, in einem Jahrzehnt.
Also,
das ist basically ja ein Jahrzehnt, wo diese Flamme so hell gebrannt hat, die er da entzündet hat. Also
krass.
Also man könnte jetzt noch über so viele Kleinigkeiten sprechen. Ich habe das jetzt mal übersprungen, weil, ne? Aber that's it.
Vielen Dank. Also hochinteressant. Also wie wenig man sozusagen über den eigenen Hinterhof weiß.
Fand's auch super spannend. Ne? Also freue mich.
Und vielen Dank auch für den geschichtlichen Abriss. Zur gibt es da direkt eine, wie soll man sagen, geschichtliche, wissenschaftliche Untersuchung zur Kulturgeschichte des Musikfestivals?
Also tatsächlich habe ich mir das jetzt zusammengeklaubt aus dem, was es bei der Rock'n'Roll Hall of Fame gibt und so einzelnen Berichten. Also ich habe es nicht konkret gefunden, die Geschichte des Festivals. Es gibt da eine Abhandlung, aber die hätte ich, also ich hätte halt ein Buch bestellen müssen jetzt. Also das hätte ich, zeitlich ja, war das ja, jetzt nicht machbar. Ja. Ne? Da müssen wir in einem ganz anderen Rahmen hier arbeiten. Wir machen das ja nur zum Spaß mit diesem Kundenservice, dann mal so.
Ehrenamtlich.
Ehrenamtliche Kundenbespaßung.
Vielen, vielen Dank. Also, hast du einen gucken lassen?
Gerne, gerne.
Das war jetzt gerade die Vollbedienung.
Ja, ich fand es auch einfach mal lustig, dass man mal mit was komplett, ne? Ich möchte über den Typen, der Festivals erfunden hat, anfangen. Lass mal 500 vor Christus beginnen.
Ja, das war wirklich, okay, na, wer kommt denn jetzt? Will da von Pythia reden? Das weiß da doch, dass ich die kenne.
Aber, na, so alt bist du dann auch krass. Nicht, Mike, ne?
Gut. Aber ich danke dir vielmals. Gut.
Mike, war schön, wir hören uns.
Alles klar, ich danke dir. Ciao.
Tschüss.
Ich habe davon nichts gewusst.